Predigtthema heute, Vision 3 unserer Gemeinde. Weiß nicht, guckt ihr immer mal auf die Internetseite zwischendrin? Ihr müsst wirklich gucken, da sind die Predigten drin. Also die letzte glaube ich nicht, aber es wird eigentlich so sein, dass die immer da eingestellt sind. Dann kann man die nochmal hören. Und auch Aktuelles findet man da als Werbung eingestellt, was an Veranstaltungen so im Pfarrbereich ist. Und auch die Vision unserer Gemeinde, 4 Punkte, heute die dritte. 2 hatte ich schon gepredigt, Vision 3. Wir wollen zusammen beten und uns gegenseitig segnen. Schaut da mal rein und hört euch das an, das Statement von Sabine, was sie dazu gesagt hat. Ein sehr schönes Statement zu dieser Vision. Wir wollen zusammen beten und uns gegenseitig segnen. Nun hatte ich mir das so vorgestellt, ach, das ist schön, darüber zu predigen. Im Urlaub habe ich viel nachgedacht darüber und auch Predigten gelesen von Spurgeon. Ich war erschüttert. Ich war wirklich erschüttert, wie banal und flach alles geworden ist in der Kirche und selbst bei uns. Es ist nämlich falsch zu meinen, man könnte über diese Vision, die so freundlich und harmlos klingt, eine harmlose, schöne Predigt halten. Es geht gar nicht. Wir wollen zusammen beten, uns gegenseitig segnen. Das klingt so nach, ja, auch man kommt zusammen, wenn jemand Sorgen hat, nicht, da betet man. Ist doch schön. Kann man machen. Wem danach ist. Oder wenn jemand niedergeschlagen ist, mal einen Segen sprechen. Aber es geht um mehr als das gemeinsame Gebet, um dies und das. Ich frage mich gerade eben zwischendrin in der Predigt, ob ich eigentlich die Kinder hätte rausschicken sollen. Ich frage die Kinder, wollt ihr bleiben? Oder raus? Ich kann das nicht deuten. Ihr müsst das laut vernehmlich rufen. Hier bleiben oder raus? Wir bleiben hier. Okay, super. Das ist eine tolle Entscheidung, weil ihr werdet hier einiges zu hören kriegen. Es geht um mehr als um das gemeinsame Gebet, um dies und das, was wir so auf dem Herzen haben. Wir dürfen natürlich unsere Sorgen ablegen und die Dinge des Alltags erbitten, aber das ist ja nicht alles. Es ist ja nur ein kleiner Teil. Und manche sagen vielleicht, ich brauche das nicht. Mich auch schon von vielen gehört, ich brauche das nicht. Ich kläre das mit mir und meinem Herrn zu Hause, aber deswegen mit anderen sich zusammenfinden und gemeinsam beten, da brauche ich nicht. Und ich will mit euch darüber nicht streiten, obwohl ich es anders sehe. Ich will aber euch zeigen, dass es um mehr geht als das. Es geht nämlich um einen geistlichen Kampf, den zu kämpfen wir alle von Jesus berufen sind. Und es ist dir nicht freigestellt, das zu wollen oder nicht. Ich ganz deutlich sagen, es ist dir nicht freigestellt, ob du diesen geistlichen Kampf, in den Jesus dich beruft, kämpfen willst oder nicht. Es ist dir nur freigestellt, vielleicht fahnenflüchtig zu werden und zu sagen, ich mache das nicht, mach mein eigenes Ding. Das kannst du tun. Jesus hat niemanden gezwungen, ihm nachzufolgen. Aber was es heißt, Jesus nachzufolgen, das legt Jesus fest und nicht wir. Es ist unser König, der jedem seiner Jünger auferlegt hat, diesen geistlichen Kampf, in den er selber hineingekommen ist in diese Welt, mitzukämpfen oder eben zu gehen. Jesus buhlt nicht um uns. Er fragt seine Jünger, als so viele weggehen, was ist mit euch, wollt ihr auch gehen? Du darfst gehen. Jeder darf fahnenflüchtig sein. Aber es soll niemand gefunden werden, der sagt, ich bin ein Christ, ich bin ein Nachfolger Jesu und der dann seine Pflichten nicht erfüllt. Darum geht's. Und Jesus hat seine Jünger ausgesandt in eine sehr ungemütliche Situation, als er sagte, ich sende euch aus wie Schafe unter Wölfe. Das ist mal die Situation. Er sagte seinen Jüngern Widerstand, Verfolgung, Verleumdung, Kampf, Entzweiung, könnt ihr lesen, Matthäus 10, bis in die Familie hinein. Glaubt ihr, das ist eine unbedeutende Sache, dass es Entzweiung gibt, bis in die Familie hinein? Weil einige, die es ernst nehmen und Jesus nachfolgen, als Fanatiker abgetan werden von ihren eigenen Angehörigen? Glaubt ihr, das ist eine billige Sache? Es ist keine billige Sache. Es ist ausgesprochen ernst, ausgesprochen niederschlagend. Weil die Welt, in der wir leben, das Wort Jesu nicht hören will. Und deswegen will sie auch das Wort seiner Jünger nicht hören. Glaubt ihr, das ist belanglos, dass die Welt das Wort Jesu nicht hören will, wir aber dazu gefordert sind, es ihr zu verkündigen, ob sie es hören will oder nicht? Das ist doch die Situation, nicht? Vielleicht haben wir ja kaum Probleme, weil wir längst aufgehört haben, die Welt, in der wir leben, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, zu konfrontieren mit dem Anspruch, den Jesus an sie hat. Ja, wenn wir das nicht tun, haben wir keine Probleme, das ist klar. Aber wisst ihr, dann sind wir schon bereits fahnenflüchtig. Dann haben wir eine gemütliche Nische gefunden, in der wir uns hier sonntags irgendwie so versammeln und der Rest kriegt nichts davon mit. Ja, das kann ein Modell sein, aber es ist nicht das Modell Jesu. Wenn wir die Heftigkeit der Auseinandersetzung nicht mehr spüren, weil wir uns in einer Nische bequem gemacht haben, dann gilt uns das Wort, das Jesus gesagt hat, ihr seid unnütze Knechte. Und ihr könnt selber lesen noch, was Jesus mehr noch sagt dazu den unnützen Knechten. Das Geringste ist noch, dass er sagt, ein unnützer Knecht wird viele Schläge leiden. Heftiger ist es dann, wenn er sagt, der faule und der böse Knecht wird in die Finsternis geworfen. Ende meiner Einleitung. Wir sind uns nicht freigestellt, den Kampf zu kämpfen, den Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat, außer wir wollen nicht seine Jünger sein. Und jetzt komme ich zum Thema Gebet. Paulus schreibt in 2. Korinther 10, Vers 4, die Waffen unseres Kampfes, die sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und wir nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam gegenüber Christus. Die Waffen unseres Kampfes sind geistlich. Und es ist ganz klar, dass Paulus mit den geistlichen Waffen zwei Dinge meint. Das Wort Gottes, das er predigt, und das Gebet. Und es ist auch ganz klar, denn was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat, die Völker zu missionieren, das ist nicht unbedeutend. Das macht man nicht nebenbei. Und das macht man nicht aus eigener Kraft und Vernunft, sondern es geht nur in der Kraft und in der Autorität Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes. Auch wenn Jesus seinen Jüngern sagt, ihr sollt vergeben, 7 mal 70 mal deinem Bruder immer und immer wieder, ihr sollt segnen, die euch verfolgen, ihr sollt beten für eure Widersacher, die Menschen, die es euch schwer machen, segnet sie. Glaubt ihr, das geschieht einfach von alleine? Das geschieht nicht von alleine. Entweder du kämpfst darum, dass es in deinem Leben geschieht, oder es geschieht nicht. Und wie willst du darum kämpfen? Zu Hause in deinem Kämmerlein? Ja, das ist ein guter Ort, es wird nicht reichen. Paulus macht ganz klar, dass wir in einen Glaubenskampf hineingestellt sind, den wir nicht einfach nebenbei ausfechten. Er fordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Und dabei spielt Gebet eine wichtige und zentrale Rolle. Und diese Behauptung will ich beweisen, indem ich erstens biblische Belege dafür bringe, dass diese Aufforderung zu einer Gebetsgemeinschaft wirklich da steht. Wir können das Lesen in Matthäus 18. Matthäus 18 ist ein Kapitel, wo ein Satz häufig zitiert wird, heute besonders gerne in der kirchlichen Situation, wo wir immer weniger werden, wird gerne der Satz zitiert, wo 2 oder 3, kennt ihr nicht, versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dieses Wort wird gerne genommen. Selten wird auch dazu gesagt, wozu eigentlich diese 2 oder 3 versammelt sind. Wisst ihr das? Viele denken, das sind 3 Leute, die sich zufällig in der Dorfkirche getroffen haben, weil sie an dem Sonntag mal Bock hatten, in die Kirche zu gehen. Da treffen die sich zufällig und dann trösten sie sich, obwohl sie wenige sind, mit dem schönen Wort, dass Jesus sagt, wo 2 oder 3 versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Fein. Und dann erwarten sie nichts anderes, als dass der Pastor ihnen ein interessantes Programm anbietet. Ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt im Zusammenhang Folgendes. Wenn 2 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen. Versteht ihr, Jesus hat diese Verheißung den 2 oder 3 gegeben, die zusammengekommen sind, um eins zu werden, den Vater etwas zu bitten im Namen Jesu. Das wird meistens elegant verschwiegen, so beiseite getan. Jesus hat das ganz klar befohlen, dass die Gemeinde zusammenkommt, um gemeinsam zu beten. Und das können wir uns nicht einfach wegrauben lassen, diesen Anspruch, indem man dann zitiert, dass Jesus auch auf das Kämmerlein verweist. Nicht? Man soll die Tür zuschließen, ins Kämmerlein gehen, stille und vor Gott beten. Ja, das auch. Das stimmt. Das eine ist so wichtig wie das andere. Und ich glaube, dass da, wo das Gebet im stillen Kämmerlein wirklich stattfindet, auch sehr bald das Gebet in der Gemeinschaft folgen wird. Und ich glaube ganz gewiss, dass Menschen, die in der Gemeinschaft sich weigern zu beten, auch in ihrem stillen Kämmerlein nicht oft gefunden werden auf den Knien vor Gott. Jesus befiehlt es, die Apostel übrigens auch. Die Apostel befehlen das gemeinsame Gebet, zum Beispiel für die Gesellschaft und für die Regierung. Wenn wir sehen, was in unserem Land los ist, dann glaube ich, dass kein Christ, der ernsthaft bei Trost ist, meinen kann, Gebet wäre nicht nötig für unser Land. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Für die Gemeindearbeit und die Mission. Paulus dringt in die Gemeinde, betet für mich, für die Apostel, die gefangen sind, teilweise im Gefängnis, weltweit sind Christen, sind Pastoren im Gefängnis, unter entsetzlichen Umständen. Und die Gemeinde in Europa lässt das kalt, uns lässt das kalt. Sonst wären wir ja zusammen im Gebet für diese Menschen. Ist es ein entsetzlicher Ausdruck von Gleichgültigkeit und Kälte, dass wir das nicht tun? Ich schließe mich selber ein. Wir sind weit, weit weg von dem, was Gemeinde Jesu in den Augen Jesu zu sein hat. Und wir brauchen uns nicht damit trösten, dass in Pölzig immerhin noch prozentual mehr Leute zum Gottesdienst zusammenkommen als an anderen Orten. Die Frage ist nicht, wie viele wir sind, sondern die Frage ist, ob unsere Herzen bei dem sind, was Jesus, unser König, uns aufgetragen hat. Wenn wir da nicht sind, ist es völlig unerheblich, wie viele wir sind. Wir können die Kirche voll machen bis unters Dach, auf dem Dachboden, dass die Plätze nicht reichen. Wenn die Herzen nicht bei dem sind, was Jesus aufgetragen hat, ist es völlig unbedeutend für Gott. Dann ist aufgetragen der Gebet für die Alltagsdinge. Philipper 4, Vers 6. Bittet alle Zeit, ne, mit Bitten und Flehen im Geist. Das ist Epheser und im Philipper alle Dinge mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Dankt Gott alle Zeit und für alles. Glaubt ihr, das ist einfach? Nimm mal die Dinge her, die dich sehr bedrücken. Und dann danke Gott dafür, dass sie so sind. Ich glaube nicht, dass du es fertig bringst, ohne die Gemeinschaft deiner Geschwister. Und dann die besonderen Situationen wie Krankheit. Jakobus 5. Wer krank ist, rufe die Gemeindeältesten. Wenn ihm Sünde bewusst ist, bekenne er sie, dass ihm vergeben wird. Dann sollen sie Ältesten ihn salben, dass er aufgerichtet wird von Gott. Findet das statt? Biblische Belege dafür, dass wir aufgefordert sind. Biblische Belege dafür, dass es Praxis der Gemeinde war. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, 13 und 14 von der Gebetsversammlung der Jünger Jesu, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren war. Vor Pfingsten waren sie beieinander im Gebet, im Obergemach. Es wird aufgezählt, wer da alles ist. Und dann wird gesagt, und die Mutter Jesu, Maria war dabei und viele Frauen. Gebetsversammlung. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 42, die Gebetsversammlung der Gemeinde nach Pfingsten, nach Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie waren täglich im Tempel und lobten Gott. Sie trafen sich hin und her in den Häusern, waren einmütig, blieben in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Wir lesen in Apostelgeschichte 4 von der Gebetsversammlung der Gemeinde in Not. Waren in Not geraten, verfolgt. Man wollte ihre Predigt nicht hören, man hat gesagt, seid mal still. Wir lassen euch dann in Ruhe, Hauptsache ihr seid still. Ja, ganz Pölzig lässt uns in Ruhe, wenn wir still sind. Aber nicht, wenn wir reden. Wir lesen in Apostelgeschichte 12 von der Gebetsversammlung der Gemeinde für Petrus, weil der ins Gefängnis gekommen war. Dann wird er befreit durch einen Engel, nicht, und geht dann zu dem Haus. Und da sind die Jünger versammelt im Gebet. Er trifft die an. Es war abends, spätabends, Nacht. Die waren in der Nacht zum Gebet versammelt. Wisst ihr warum? Weil die tags zu arbeiten hatten. Es ist so lausig, wenn wir sagen, ach, wir können uns nicht zum Gebet treffen, wir haben so viel zu tun, wir haben so viel Arbeit. Glaubt ihr, Christen in anderen Ländern arbeiten nicht? Die treffen sich auch nachts zum Gebet, weil sie tags keine Zeit haben. Was hier geschieht in der Gemeinde Jesu, ist lausig. Ich schließe mich da selber ein. Wir haben keine Rechtfertigung vor Gottes Angesicht. Und wir lesen in Apostelgeschichte 13 von dem Gebet der Apostel, dem Gebet der Gemeinde, was dazu führt, dass der Heilige Geist spricht. Haben wir das schon mal erlebt, dass Gottes Geist zu uns spricht und sagt, jetzt macht ihr diesen Schritt? Wir sind alle ratlos, jetzt ist Corona. Die einen sagen, ja, ist ein ernstes Virus, die anderen sagen, nee, ist aufgebauscht alles. Es ist völlig egal, in welche Reihe wir uns da einreihen, wir haben ernsthafte Probleme. Wir wissen nicht, wie wird das weitergehen mit der Gemeindearbeit, nicht? In der Apostelgeschichte lesen wir auch, dass sie es nicht so richtig wussten. Es gab Verfolgung, die Gemeinde wird in Jerusalem zerstreut, da gehen sie woanders hin, da gibt es auch Verfolgung. So, und dann beten sie, in der Gebetsgemeinschaft der ganzen Gemeinde spricht der Heilige Geist. Wir hätten dieses Reden des Geistes Gottes dringend nötig, aber wir beten nicht. Ja, also wenn Leute sagen, ich habe Gott noch nie reden hören, dann kann man das schon als Argument gegen den Glauben bringen. Man könnte auch fragen, wie oft hast du dich denn mit deinen Geschwistern im Glauben versammelt zum Gebet ernsthaft, darum zu ringen, dass Gott redet? Ist nicht die Gabe der prophetischen Rede aufgezählt unter den Geistesgaben im Korintherbrief? Dass Gott schweigt, hat einen einzigen Grund, weil wir auch schweigen. Wenn man das alles so sieht, was für ein Segen auch da verknüpft ist mit diesem gemeinsamen Gebet der Gemeinde. Wir sehen ja die Kraft, die auf einmal hineinkommt in eine verfolgte Gruppe. Aus der Gebetsgemeinschaft und dem ständigen sich treffen und Abendmahl feiern, Wort Gottes hören, betrachten, austauschen, darüber beten, erwächst eine Gemeinschaft, die alles miteinander teilt. Geschehen Wunder, Zeichen und Wunder, die Jesus übrigens auch versprochen hat. Es werden Zeichen und Wunder geschehen. Wir sagen einfach, ja, das war früher mal. Die Kirche ist total erfinderisch darin. Wenn ihre eigene Gestalt nicht mit dem übereinstimmt, was Jesus gelehrt hat, gibt es genug kluge Menschen in der Kirche, die uns das erklären, warum das so ist, und dann können alle weiter pennen. Aber es ist auch keine Frage, warum in einer Kirche, in der man so verfährt, es dann bald zu Kreuzzügen und zu Verbrennungen von Menschen kommt. Wenn man abweicht vom Wort Gottes, ist der Teufel nicht weit. Dann wird aus der Nachlässigkeit zunehmend die Gottlosigkeit und dann kommt es zu allen möglichen Absurditäten. Die evangelische Kirche ist davon übrigens nicht gefeit. Wir haben auch sehr viele Tricks und Kniffe zu erklären, warum die Dinge, die Jesus verheißen hat, dass sie seinen Jüngern nachfolgen werden, Zeichen und Wunder und so weiter, warum die bei uns nicht geschehen und aber trotzdem alles in Ordnung ist. Also dazu ist der menschliche Geist imstande. Der menschliche Verstand ist imstande, sich alles zurecht zu erklären, um weiterpennen zu können und gottlos zu sein. Aber zu einem ist der menschliche Verstand nicht imstande, das umzusetzen, was Jesus gesagt hat. Da bräuchten wir die Kraft des Heiligen Geistes, den Jesus verheißen hat, wo Menschen darum bitten. Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus ein Gleichnis von dem bittenden Freund. Und er sagt dann als Erklärung zu diesem Gleichnis, wenn also der Vater seinem bittenden Kind Brot gibt, wie viel mehr wird der himmlische Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Sind wir kraftlos als Gemeinde in unserer Region? Wie ist es mit deinem Glaubenspower zu Hause im Alltag? In Familiendingen, im Beruf, in den ganzen Alltagsanforderungen. Hast du da Power? Bist du fröhlich in Gott? Oder ist Niedergeschlagenheit und so eine Depressivität, ist das unter uns? Und Jesus sagt, wie viel mehr wird der himmlische Vater seinen Geist denen geben, die ihn bitten? Aber wir bitten nicht, da kommt er nicht. Wir sind zufrieden mit dem, was ist. Sagen wir es doch mal. Obwohl es meilenweit entfernt ist von dem, was Jesus seinen Jüngern versprochen hat, sind wir zufrieden mit dem, was ist. Und Jesus sagt in Offenbarung, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, wenn wir wenigstens keine Christen wären, dann würde uns Gott weniger einen Vorwurf machen, weil wir ihn dann überhaupt gar nicht kennen würden, als wenn wir sagen, wir sind Christen und sind aber lau und geben uns ständig mit dem zufrieden, was nicht das ist, was Jesus uns verheißen hat. Da sagt Jesus, ich will euch ausspeien aus meinem Munde. Das sind alles Worte, über die wenig gepredigt wird von den Bischöfen und Pröbsten unserer Kirche und auch von den wenigsten Pfarrern. Für mich ist das auch schwierig, das auszusprechen, weil das dann immer etwas ist, was gegen mich selber spricht. Es ist großartig, was wir sehen, was folgt auf das gemeinsame Gebet der Gemeinde an Segen. Gott spricht, dann wird der Heilige Geist spricht nämlich in die Situation, wo die Gemeinde betet und sagt, ihr sollt jetzt aussenden, Paulus und Barnabas, da gehen die zur ersten Missionsreise, dann entstehen Gemeinden. Ne? Die Missionsgeschichte der Urgemeinde ist beispiellos in der Geschichte. Sowas kann Gott tun. Wo Gemeinde zusammenkommt und betet, da wird auf einmal eine Vision gegeben, wo es hingeht. Es ist so viel Segen, der verheißen ist. Deswegen sollte uns das anspornen zum gemeinsamen Gebet. Aber jetzt steht also der Auftrag ganz klar vor Augen und ich frage deswegen jeden Einzelnen, willst du dich weigern? Und muss ja leider sagen, bei vielen willst du dich weiterhin weigern, dich da einzureihen? Ist das noch eine Frage, warum in unseren Tagen das Werk Gottes so schleppend vorangeht? Wenn die Jünger Jesu kaum Zeit finden zum Gebet und wenn so und so viele Dinge ihnen da im Wege stehen, dann ist das eine ernste Situation. Wir brauchen uns nicht wundern, dass so viel geistliche Lähmung unter uns ist. Der Apostel Petrus schreibt von dem geistlichen Kampf, in den wir hineingestellt sind. Der Teufel geht umher wie ein brünnender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Halten wir das für etwas Geringes? Ich sage es mir, dir, uns allen, mach es weiter so, dann wirst du sehr bald erfahren, wie schnell dein Glaube dahinschwindet und wie plötzlich du dich völlig am Boden findest, ohne die Freude der Kinder Gottes, bedrängt und beladen und niedergeworfen von Sünden, zerschlagen in deinem Gewissen, im Geist, unfähig, die Lasten zu tragen, die das Leben mit sich bringt, die Gott dir auferlegt. Findest du dich wieder in dieser Beschreibung? Ich hoffe, du findest dich wieder, dann gibt es nämlich Hoffnung. Für die anderen, die das nicht empfinden, was ich sage, die ihrem Herrn und ihrer Gemeinde viel schuldig geblieben sind, aber das nicht empfinden als Schuld, für die habe ich wenig Hoffnung. Aber die Niedergeschlagenen, die sagen ja im Grunde, er hat recht. Die will ich mit dem Wort Gottes trösten, der sagt, ich bin denen nahe, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich hoffe und bete, dass ihr alle nach Hause geht, ich auch, mit einem zerschlagenen Gemüt, weil wir den Willen unseres Herrn nicht getan haben. Und dann sagt Gott, ich will den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ich habe das im Urlaub festgestellt, durch diese Predigten von Spurgeon, einem Baptistenprediger, wie sehr ich selber auch schuldig geworden bin in dieser Sache. Das Gebet muss einen viel größeren Raum haben, bei mir persönlich, aber auch im Gemeindeprogramm und untereinander, wo wir uns treffen. Ich hätte als euer Pastor in dieser Richtung längst auch tätig werden müssen, jeden Einzelnen inständig zu ermahnen, nicht die Versammlungen und das Gebet zu versäumen. Diese wichtige Pflicht, die so einen großen Segen als Verheißung auf sich hat. Und darum am Ende noch eine wesentliche Frage. Das ist wirklich eine Frage, an der sich alles entscheidet. Kannst du nicht beten? Es gibt Leute hier, die können nicht beten, weil sie nie sich bekehrt haben zu Jesus Christus und gesagt haben, du sollst Herr und König sein, vergib mir meine Sünden. Wer das nie ausgesprochen hat unter Zeugen, wer nicht erfahren hat, dass Gott eine neue Geburt schenkt, der kann nicht beten. Nur irgendwas aus Büchern vorlesen, Formeln her sagen oder zuhören, wenn andere beten und vielleicht Amen sagen. Kannst du nicht beten? Das ist ein ernstes Alarmsignal, weil das einen geistlichen Zustand offenbart, an dessen Ende vielleicht steht, dass Jesus sagt, geh weg von mir. Geht weg von mir, ich kenne euch nicht, ich kenne dich nicht. Möchtest du, dass am jüngsten Tag, wenn Jesus kommt, wie wir es gesprochen haben im Glaubensbekenntnis, Jesus zu dir sagt, ich kenne dich nicht? Aber alle, die diesen Schritt getan haben, persönlich, sich da einzureihen in die Nachfolge Jesu, Sünden zu bekennen, die können beten. Und wenn du beten kannst und es aber nicht tust, ist auch fatal. Weil das Empörung ist gegen den Willen des Königs. Und zwar entweder aus Stolz, weil wir sagen, ach ja, nee, da, es sind ja Leute hier, mit denen möchte man vielleicht nicht beten. Wie entzweit ist man von vielen Gläubigen, weil wir ja so und so viele Dinge für wichtig erachten, die völlig unbedeutend sind geistlich, die wir aber immer aufblähen, wer wie ist und was wer gesagt hat und wer wie sich wie verhalten hat und. Oder um es noch einfacher zu sagen, weil ich ja in Bochum aufgewachsen bin, weil wir andere einfach doof finden und uns deswegen schwer tun, mit ihnen uns eins zu machen im Gebet, worum wir bitten wollen. Was klarstellen würde, was uns wirklich wichtig ist. Stolz. Oder, also auch sein Herz zu offenbaren, nicht? Wer betet, offenbart ja auch den anderen sein Herz. Das ist schwer. Oder aus Trägheit. Gebe Gott, dass wir eine Gemeinde werden, wie er sie sich vorstellt, und dass wir aufhören, uns zu empören gegen den Willen des Königs. Nächsten Freitag ist hier Gebet. Vielleicht gibt es viele, die sagen, ich kann es wirklich nicht. Dann findet euch an anderen Tagen zusammen. Ich muss nicht dabei sein. Aber wenn zwei oder drei unter euch eins werden, dass sie den himmlischen Vater bitten wollen, dann wird er mitten unter euch sein. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.